Ist es sinnvoll, für Gesellschafter, Geschäftsführer eine Unterstützungskasse abzuschließen? Diese Frage bekommen wir natürlich regelmäßig von Interessenten gestellt. Wir beraten ja bei Oleg Steger Consulting Unternehmer und Manager zu Investmentthemen. Und da spielt natürlich gerade dieses Thema der betrieblichen Vorsorge eine große Rolle. Wann macht es Sinn, wann macht es nicht Sinn? Und in dem heutigen Video soll es darum gehen, wann ich für mich als Unternehmer, als Gesellschafter, Geschäftsführer, der beherrschend ist in seiner GmbH, eine Unterstützungskasse abschließen sollte und wann ich das eben nicht machen sollte. Grundsätzlich ist es so, eine Unterstützungskasse ist einer der Durchführungswege in der betrieblichen Altersvorsorge. Das heißt, Gesellschafter, Geschäftsführerversorgung ist immer eine Nische in der Welt der betrieblichen Altersvorsorge. Jetzt musst du aber wissen, betriebliche Altersvorsorge ist zu 99% Belegschafts- und Arbeitnehmerversorgung. Und nur zu einem ganz kleinen Prozentpunkt, ungefähr so 1%, ist Unternehmerversorgung. Also von dir jetzt als beherrschender Gesellschafter, Geschäftsführer. Und deswegen gelten für dich hier andere Rahmenbedingungen. Und du kannst das nicht vergleichen mit der normalen betrieblichen Altersvorsorge, die du so vielleicht aus deinem früheren Angestelltenleben kennst. Oder aus der Welt deiner Mitarbeiter, die vielleicht eine betriebliche Altersvorsorge haben. Das sind zwei verschiedene Kategorien, kannst du nicht miteinander vergleichen. Wo ist jetzt hier erstmal der wichtigste Unterschiedspunkt? Der wichtigste Unterschiedspunkt ist ja, dass du als Unternehmer verschiedene Möglichkeiten hast, dir Kapital aus deinem Unternehmen rauszuziehen. Ja, du kannst eben sagen, ja, ich möchte gerne mir ein höheres Gehalt auszahlen, dann zahlst du dir ein höheres Gehalt aus. Du kannst sagen, du machst es über eine Gewinnentnahme. Du kannst sagen, du machst es über eine Tantieme. Oder du kannst eben sagen, okay, ich mache es innerhalb der Firma, zum Beispiel über ein Firmendepot. Oder du kannst sagen, ich ziehe meine Unternehmensgewinne in eine Holding und lege das Geld dort an. Oder die letzte Option, du richtest dir eine Geschäftsführerversorgung ein, also eine betriebliche Altersvorsorge für dich als Gesellschafter, Geschäftsführer. Und da ist dann eben einer der Durchführungswege die Unterstützungskasse. Und bei der Unterstützungskasse, wenn wir jetzt darüber reden, dann reden wir jetzt von der sogenannten rückgedeckten Unterstützungskasse. Bedeutet, dass also dieses Geld bei irgendjemandem angelegt wird. Also irgendein externer Dienstleister, wo die Kohle entsprechend für dich arbeitet, idealerweise am Kapitalmarkt investiert, irgendwie in Form von ETFs mit vernünftigen Renditen. Und bei der Unterstützungskasse ist es so, dass du zum Beispiel definieren kannst, okay, alles klar, meine Firma zahlt für mich 2000 Euro im Monat als Sparplan, ja, in so eine Versorgung ein und dann arbeitet dieses Geld dort für dich. Wichtig ist immer, das Geld gehört sofort und unwiderruflich dir als versorgter Person, wenn du das richtig machst. So sollte man es machen. Und es ist eben auch insolvenzgeschützt. Auch da gilt, sollte man so machen, da kann man Fehler machen. Also es ist wichtig, dass du hier einen professionellen Dienstleister hast. Also diese Rahmenbedingungen, also dass es sofort und unwiderruflich dir als versorgte Person gehört und insolvenzgeschützt ist, sind, ich sag mal, weiche Merkmale, die du so in der Form bei den anderen Versorgungswegen nicht hast, über die wir eben gesprochen haben. Also das hast du nicht, wenn du dir mehr Gehalt auszahlst und dann vielleicht einen ETF-Sparplan machst. Das hast du nicht, wenn du Geld im Firmendepot zur Seite packst. Das hast du nicht bei einer Tantieme, bei einer Gewinnentnahme. Das hast du nicht in der Holding. Ja, sondern diese drei Merkmale, die hast du nur bei einer Geschäftsführerversorgung. Und die Unterstützungskasse ist halt der Versorgungsweg, wo du theoretisch erstmal unbegrenzt monatlich investieren könntest. Ja. Vielleicht kennst du die Direktversicherung schon. Wenn du dich mit der Unterstützungskasse beschäftigst, dann hast du vielleicht sogar auch schon eine Direktversicherung. Und da fällt dir dann auf, ja, okay, hier dieses Limit, das ist ausgeschöpft. Ich kann jetzt nicht mehr wegpacken als das, was ich da gerade wegpacke. Das sind dann wahrscheinlich dieses Jahr diese 676 Euro, die wir dieses Jahr haben, jetzt im Jahr 2026. Aber dir ist auch klar, dass du gerne mehr wegpacken möchtest. Und dann kann eben die U-Kasse ein sehr gutes Modell sein. Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass du mehrere Optionen hast, wie du das Geld zur Seite packen kannst. Von daher stellt sich ja immer die Frage, warum sollte ich die U-Kasse nehmen und nicht irgendeinen anderen Durchführungsweg oder irgendeine andere Sparplanvariante, ja, also Vermögensaufbauvariante. Das solltest du mal dann machen, wenn du eine zusätzliche Rendite erzielst durch einen Steuervorteil, ohne dadurch größere Nachteile zu haben. Ja, so. Also wenn du es mal vergleichst zum Beispiel mal mit einem privaten Depot, du könntest ja auch einfach statt 10 brutto, zahlst du dir vielleicht 12.000 brutto aus, dann kommen bei dir, Pi mal Daumen, ein bisschen mehr als 1.000 Euro mehr privat an von den 2.000 Euro auf Firmenebene und dieses Geld investierst du dann einfach in einen ETF-Sparplan. So, und jetzt muss ja so eine U-Kasse auf jeden Fall mindestens mal das gleiche Ergebnis erzielen, eigentlich ein besseres. als so ein ETF-Sparplan, weil du ja ansonsten, gibt es ja für dich gar kein Motiv, ja, das zu machen, außer wenn man jetzt eben von diesen weichen Merkmalen, Insolvenzschutz und so weiter vielleicht absieht. Und das hast du natürlich nur, wenn der Steuervorteil auch wirklich am Ende des Tages bei dir ankommt. Es ist nämlich so, dass die meisten nur auf den Steuervorteil angucken zu Beginn der Investition. Ja, die sagen also, so wie wir das jetzt eben in der Beispielrechnung gemacht haben, ich zahle mir Gehalt von netto 2000 Euro mehr aus, kann ich machen, aber dann kommen ja bei mir nur gute 1000 Euro an, das ist ja blöd, dann lasse ich doch lieber 2000 Euro für mich arbeiten und packe das eben in so eine Versorgung rein. Ja, also wie jetzt zum Beispiel eine Unterstützungskasse. Und da muss ich das ja gar nicht versteuern. Ja, das heißt, da habe ich dann einfach nur 2000 Euro, die für mich arbeiten. Und das stimmt auch erstmal so. Exakt genau so ist es. Das ist der Grund, warum dieses Thema per se erstmal so attraktiv ist. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Zum einen muss es später nachgelagert besteuert werden. Ja, das heißt, ein Steuervorteil, den du heute hast, du musst es schon irgendwann besteuern. Und zum Zweiten ist es so, dass du in einer Produktwelt unterwegs bist, die ist teurer als so klassische Privatdepots zum Beispiel. Selbst wenn du dich jetzt vielleicht für einen vermeintlich anderen Durchführungsweg entscheidest, wie die wertpapiergebundene Pensionszusage, die eine Alternative zur Unterstützungskasse darstellen kann, auch diese Varianten sind alle immer wesentlich teurer als Privatdepots. Ja, so, das heißt, es ist immer so, dass du in so einer U-Kasse eine höhere Kostenquote hast im Produkt an sich als in einem privaten Depot. Und von daher muss natürlich klar sein, dass es sich trotz dieses Kostennachteils für dich lohnt. Und das tut es, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Die erste Voraussetzung ist, dass du überhaupt erstmal ein privates Depot hast. Ja, weil wenn du kein privates Depot hast, dann würde ich immer erstmal ein Privatgeld zur Seite packen, damit du einfach flexibel verfügbares Kapital hast, damit du auch die Erfahrung hast selber, was, wie sich Wertpapiere, Aktien, ETFs und so weiter so anfühlen, ob das eine Anlageform, die für dich ist, die für dich geeignet ist, und weil du ja auch immer noch einen Freibetrag hast, also es gibt ja einen Kapitalertragssteuer-Freibetrag, wenn du verheiratet bist, 2000 Euro im Jahr, wo du Erträge, Zinsen, Vorabpauschalen, Kapitalertragssteuer, die eben in so einem Depot anfällt, eben erstmal gar nicht anfallen. Ja, du musst zwar das versteuern, damit du überhaupt investieren kannst. Du musst also erstmal die Einkommensteuer drauf bezahlen, ja, das ist so. Aber alles, was danach kommt, ist erstmal zu Beginn für dich steuerfrei, ja, wenn du bei Null startest. So. Von daher, du solltest also schon noch eine gewisse Größe an Depot haben, irgendwie ein bisschen Erfahrung in dem Thema, weil dann kommst du irgendwann in den Bereich, wo du eben aus diesen Freibeträgen rausfällst. Und dann wird es nämlich spannend, weil dann nämlich klar ist, dass du in deinem privaten Depot nicht nur die Besteuerung heute hast, dadurch, dass du erstmal die Einkommensteuer bezahlen musst, um überhaupt investieren zu können, sondern dass du auch während der Anlagedauer eine Besteuerung hast, nämlich dann immer mal, wenn du mal was umschichtest, dann fällt eben Abgeltungssteuer bzw. Kapitalertragssteuer an auf die Gewinne. Nehmen wir mal an, du hast jetzt ein Depot, was aus drei ETFs besteht, MSCI World, Emerging Markets und Europa vielleicht, ja, dann kommt es eben einfach ab und zu mal vor, dass man mal irgendwie umschichtet und sagt, okay, dem einen Anteil, der ist ja super gut gelaufen, da reduziere ich jetzt vielleicht, nehme mal ein paar Gewinne mit. Und auf der anderen Seite kriegt jetzt vielleicht ein anderer Baustein ein bisschen mehr Kapital, weil der jetzt die letzten Jahre nicht so gut gelaufen ist. Und ich gehe da jetzt mal ein bisschen antizyklisch dran und investiere da jetzt. Ja, so. Und dann löst ihr eine kleine Besteuerung aus an der Stelle. Außerdem zahlst du natürlich Vorabpauschale bei ETFs auf privater Ebene. Und von daher ist es natürlich, das als Renditeminderung zu berücksichtigen, weil diese Kosten, diese Steuerkosten aus deinem privaten Depot, die hast du halt in der Geschäftsführerversorgung, in der Unterstützungskasse auch nicht. Das heißt, die Unterstützungskasse hat zwar Produkte, die etwas teurer sind als ein normales Depot, aber sie hat auch einen Steuervorteil. Das steht in dem § 16 Absatz 2 des Investmentsteuergesetzes, dass dort eben keine Abgeltungssteuer und keine Vorabpauschale anfällt. Die gibt es dort einfach nicht. Das heißt, während der Anlagedauer ist das dann ungefähr renditetechnisch gleich. Ja? In der einen Variante hast du Produktkosten, die sind ein bisschen höher. In der anderen Variante hast du Steuerkosten, die anfallen und die sind ähnlich. Und dann kommt das Ende, ja, nämlich dann, wenn du an das Geld ran möchtest. Und dann fällt in der Unterstützungskasse das erste Mal wirklich eine Steuer an. Und zwar dein persönlicher Einkommensteuersatz. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Frage, wo es spannend wird. Es hängt eben massiv davon ab, wie du später an das Geld rangehst, ob sich das für dich lohnt oder nicht. Wenn für dich heute schon klar ist, dass du einfach nur Geld in dieses Modell reinschaufeln willst und später alles sofort rausnehmen möchtest, dann vergiss es, dann ist dieses Modell für dich nicht sinnvoll. Weil dann hast du heute einen Steuervorteil, der wahrscheinlich so roundabout 42% beträgt, nämlich der normale Spitzensteuersatz. Ja, das ist quasi der Grenzsteuersatz. Wenn du dir von 10.000 jetzt auf 12.000 Gehaltssprung, wenn du den gehen würdest, dann würdest du auf diese 2.000 Euro mehr, würdest du deinen persönlichen Grenzsteuersatz zahlen. Also das wäre das, was du sparen würdest. Später in der Auszahlung würdest du den aber wieder bezahlen, weil einkommensteuerpflichtig, und dann kriegst du da vielleicht irgendwie 300.000 Euro oder 400.000 Euro einmalig ausgezahlt. Ja, und dann hast du wieder 42% Abzug. Dann hast du von dem ganzen Modell gar nichts gehabt. Ja, dann ist es einfach nur linke Tasche, rechte Tasche. Dann ist es schlauer zu sagen, ich lege das Geld normal an. Es macht dann Sinn, wenn du sagst, ja, wahrscheinlich lasse ich mir das entweder verrenten, also eine lebenslange Rente, die ausgezahlt wird, egal wie alt du wirst, oder ich mache so Tranchenauszahlung. Ja, ich habe da jetzt 500.000 Euro drin und nehme ich jedes Jahr davon ein Zehntel und zahle mir das entsprechend aus. Nach 10 Jahren habe ich die Kohle zusammen. Und das ist natürlich in der Besteuerung auch wesentlich günstiger, als wenn du dir das jetzt alles auf einmal auszahlen lässt. Kleiner Disclaimer, für diese alles auf einmal Auszahlung gibt es eine Steuerregelung, die das Ganze etwas spannender macht, als wenn du jetzt ganz normal Einkommensteuer zahlen würdest. Trotzdem ist die immer noch im Vergleich relativ teuer. Das heißt, wenn du alles auf einmal rausnehmen willst, vergiss es. Also kann man machen als Notfalllösung. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich an das Geld rangehe, dann beschäftige dich durchaus mit diesem Unterstützungskassenthema. Aber mir geht es vor allen Dingen um die Leute, die heute schon sagen, ich will auf jeden Fall die ganze Kohle sofort haben, weil sie sie vielleicht verplanen oder weil vielleicht klar ist, dass sie irgendwie eine Krankheit haben, dass ihre Lebenserwartung einfach nicht so hoch ist. Ja, für diese Leute macht es eben einfach nicht so viel Sinn. Für wen es auch keinen Sinn macht, ist, wenn du später, also wenn du heute schon weißt, dass du später auf jeden Fall im Spitzensteuersatz liegst, nämlich durch hohe Mieteinnahmen zum Beispiel. Also wenn du jetzt schon 3 Mehrfamilienhäuser hast und eine Kaltmiete in Höhe von 10.000 Euro im Monat, ja, die bis zu deinem Ruhestand noch weiter ansteigt, ist das natürlich auch nicht so wirklich zielführend. Ja, also dann ist es so, dass du später auf die Entnahmen dann eben auch 42% Spitzensteuersatz zahlst, und wie hoch auch immer der dann ist. Vielleicht ist er ja sogar noch höher bis dahin. Das ist natürlich dann eben nicht so spannend. Was wir aber regelmäßig feststellen, ist die Situation, dass wir einen Unternehmer haben, der hat kaum gesetzliche Rentenversicherungsansprüche, weil er nur ganz kurz gesetzlich rentenversichert gearbeitet hat oder vielleicht gar nicht. Und der hat sonst hauptsächlich ein Depot zur Vorsorge und vielleicht irgendwie 1 oder 2 Eigentumswohnungen. Die meisten tatsächlich keine Immos zur Vermietung, aber manche haben vielleicht so 1, 2 Eigentumswohnungen. Für diese Modelle ist es ein No-Brainer. Dann ist eine U-Kasse wirklich ein richtig geiles Modell, weil dann kannst du es heute voll absetzen. Während es für dich arbeitet, wird es genauso besteuert, hast du im Prinzip genau die gleiche Kostenquote wie im Privatdepot, ja, weil du ja da die, auf der einen Seite hast du halt Steuerkosten, auf der anderen Seite hast du halt die Kosten von einem Produkt. Und später musst du es nur sehr niedrig in der Rente nachbesteuern, weil du ja auch zum Beispiel Freibeträge hast. Also es gibt ja einen Einkommensteuerfreibetrag. Ja, der liegt aktuell so bei 12.000 Euro im Jahr. Wenn du in Ruhestand gehst, liegt der dann vielleicht höher, also vielleicht 14.000, vielleicht 15.000 Euro als Beispiel. Und dann könntest du schon mal, ja, ich sag mal, 24.000 aus so einer U-Kasse im Jahr rauskriegen, also 2.000 Euro im Monat. Und hättest da vielleicht einen durchschnittlichen Steuersatz drauf von 5%. Ja, das wäre jetzt eine realistische Größenordnung. Wenn du privat krankenversichert bist, ja, wäre das so. Wenn du gesetzlich krankenversichert bist, dann musst du auf die Renten später entfallen noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge an. Sieht ein bisschen anders aus. Dann ist der Steuervorteil nicht ganz so hoch, aber es lohnt sich immer noch. Weil ich sag mal, auch wenn du ungefähr 20% Steuervorteil hast, ist ja trotzdem auf diese Summen, die du dort einzahlen kannst, in der Summe ein richtig hoher Steuervorteil. Machen wir mal ein Rechenexempel. Du bist 30 oder bist Mitte 30, willst 30 Jahre lang Geld anlegen, 2.000 Euro im Monat, dann reden wir hier pro Jahr von 24.000, in 10 Jahren sind 240.000, sind wir entsprechend dann bei 27.000 in der Summe, die du in 30 Jahren in so ein Modell einzahlen würdest. Und jetzt rechne mal auf 720.000 Euro den Steuervorteil von 20%. Dann stellst du fest, wow, das sind ja 140.000 Euro. So ist es. Ja? Das heißt, du sparst dir 140.000 Euro an Steuern, dadurch, dass du dieses Modell für dich nutzt. Ja, so. Das heißt, es gibt ein paar K.O.-Kriterien, wann es überhaupt keinen Sinn macht, eine U-Kasse zu benutzen. Nämlich dann, wenn ich heute schon weiß, ich habe später eine sehr hohe nachgelagerte Besteuerung. Und was natürlich auch ein absolutes K.O.-Kriterium ist, wenn du sagst, okay, ich gebe jetzt hier als Unternehmer Vollgas und hau mit 50 in den Sack und dann bin ich weg, ab nach Bali oder Thailand, was auch immer, nur als Beispiel. Ja, dann macht das Modell für dich auch keinen Sinn, weil in der U-Kasse kannst du immer noch das Geld erst ran, wenn du 62 bist. Und natürlich zwingt dich jetzt keiner, bis 62 der Beiträge einzuzahlen. Also du könntest schon auch mit 50 in Ruhestand gehen, aber überleg mal, dann hast du mit 50 gehst du in Ruhestand und dann wartest du 12 Jahre, bis du an das Geld kommst. Das fühlt sich nicht gut an. Und unsere Kunden, die machen das auch nicht. Früher haben wir auch Kunden beraten dazu, die jetzt das Ziel hatten, mit 50 in Ruhestand zu gehen, und haben wir festgestellt, die Kunden kaufen das nicht. Denen ist einfach dieser Gap zu lang. Die wollen das nicht haben, mit so einer langen Lücke zwischen 50 und 62. Und deswegen sind wir irgendwann über das übergegangen zu sagen, also wenn du ungefähr planst 55, ist das Modell super. Ja, also 55, ab 55 macht das Modell total Sinn. Wenn du sowieso normal planst, in den Ruhestand zu gehen, irgendwie mit 60, 62, 65, 70 oder so, ist es sowieso total passig. Ja. Was ist wichtig bei einer U-Kasse? Bei einer U-Kasse ist wichtig, dass du zum einen auf jeden Fall einen Anbieter hast, der eine hohe Investitionsquote hat. Du solltest dir also bei einem Angebot, was du bekommst, wenn du sagst, ich möchte jetzt in so ein Modell investieren, du solltest erstmal auf jeden Fall immer ein Angebot nehmen, was voll in ETFs investiert. Und dann muss in diesem Angebot drinstehen, wie viel Prozent deines Geldes tatsächlich in ETFs landet. Warum? Weil U-Kassen immer Garantiemodelle anbieten müssen. Ja, also in U-Kassen gibt es keine garantiefreien Tarife. Und es muss völlig klar sein, dass du genau weißt, wie viel Prozent deines Geldes wirklich in ETFs landet. Weil die meisten Tarife, ja, also ich würde mal sagen, 90% aller Versicherungstarife, die es dort draußen gibt, haben keine hohen Investitionsquoten, was bedeutet, dass du nicht dieselben Renditen mit einer U-Kasse erzielst wie mit deinem normalen Depot. Also du erzielst vielleicht mit deinem normalen Depot, und es ist ein No-Brainer, weil du kaufst vielleicht nur den MSCI World Renditen von 8, 9, 10% im Durchschnitt, und in dem Modell von der U-Kasse erzielst du vielleicht nur 4,5. Dann hat sich das Modell im Vergleich nicht gelohnt. Du brauchst in der U-Kasse eigentlich dieselben Renditen wie im normalen Depot, dann ist es ein richtig geiles Modell. Aber dafür musst du genau wissen, welche Tarife entsprechend die Investitionsquoten haben. Und das ist Spezialistenwissen. Ja? Da darfst du dich auch nicht darauf verlassen, dass dir irgendein Berater sagt, das ist gut, das läuft schon, ich habe da Erfahrung. Da musst du schwarz auf weiß sehen, wie es ausschaut. Da musst du Echtdaten sehen. Da muss dir der Berater einen anonymisierten Auszug zeigen, wo genau drin steht, wie viel Prozent des Geldes ist wo investiert. Wie viel Prozent steckt im Deckungsstock des Versicherers? Wie viel Prozent steckt in den Fonds, die der Kunde selber ausgewählt hat, in den ETFs, die der Kunde selber ausgewählt hat? Und nur wenn du da wirklich siehst, dass wirklich die Kohle in den ETFs drin steckt, und ich meine es nicht in einem Garantiefonds, sondern ich rede von den freien ETFs, sowas wie MSCI World, Emerging Markets, Nasdaq, S&P 500, solche ETFs meine ich, ja, dass da die Kohle wirklich drinsteckt, dann ist es ein guter Tarif, weil dann erzielst du dort auch richtig gute Renditen. Ja, und wenn nicht, naja, dann halt nicht. Und wenn du jetzt wissen willst, ob so eine U-Kasse sich steuerlich für dich lohnt, also ob du in Frage kommst dafür, also ob es rechtlich geht und ob sie sich steuerlich lohnen würde oder nicht, dann gehst du jetzt auf ggf-beratung.de. Da führen wir ein kostenloses Erstgespräch mit dir und klären das gleich. Das heißt, es ist ein kurzes Telefonat. Da klären wir sofort, geht das rechtlich für dich? Wie lohnenswert ist das für dich? Und das ist ja dann schon mal ein absoluter Mehrwert. Von daher geh am besten jetzt gleich, ja, auf ggf-beratung.de. Bis dann, alles Gute, dein Sebastian Olischteger. Ciao.